Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 213. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Wir sind in den Playoffs, so viel steht schon mal fest. Manche Teams sind schon wieder zu Hause, andere noch unterwegs und wiederum andere müssen noch ins dritte Spiel. Wer nicht ins dritte Spiel muss, ist Daniel, der heute mit dabei ist.
Ja, ich grüße euch und tatsächlich, wenn wir schon Folge 313 hätten, dann ist hoffentlich Messi und andere Spieler nicht mehr Teil der MLS.
Ja, oder er ist dann immer noch da und ganz Barcelona später mittlerweile.
Solange die keinen Titel gewinnen, ist mir das eigentlich egal.
Aktuell gibt es ja das Gerücht, dass Neymar zu Miami wechseln will. Allerdings, einige Fans haben das schon ausgerechnet, dürfte das finanziell mit den Regeln der Liga nicht möglich sein. Wir sind also gespannt, was da tatsächlich passieren wird. Der Trainer von Miami hat sich geäußert, dass sie da schon dran arbeiten, dass Neymar kommen kann. Also da gibt es offensichtlich ein sehr ernstes Interesse. Mal sehen, ob sie mal wieder irgendwelche Möglichkeiten finden, das zu umgehen und ob wir dann irgendwann auch noch Messi gemeinsam mit Neymar auf dem Platz haben. Aber wir springen erstmal in die Playoffs der MLS. Nachdem die Wildcard-Runde beendet ist und die jeweiligen Teams sich durchgesetzt haben, sind wir dann jetzt in den Playoffs und haben zwei Spiele hinter uns gebracht. Gehen wir direkt mal zu Miami und Atlanta. Ich überlege gerade, hatten wir über das erste Spiel schon gesprochen gehabt?
Ja, wir haben über das erste Spiel gesprochen. Ich habe ja auch einen in höchsten Tönen gelobt, der auch ausschlaggebend war oder wichtig war im zweiten Spiel. Deswegen weiß ich es.
Dann,
und zwar ist es?
Sprechen wir mal Brad Guzan an.
Ja, korrekt.
Der auch in der zweiten Partie sehr, sehr ordentlich gearbeitet hat und da wieder sehr, sehr viel abgefangen hat und verhindert hat. Und Atlanta hat zu Hause das geschafft, was sie schaffen mussten. Sie haben die Partie gewonnen. 2-1. Das Hinspiel hatten sie 1-2 verloren. Wer wie viele Tore schießt, ist völlig egal. Bedeutet, beide Teams müssen jetzt ins zweite Spiel gehen. Wie hat dir denn das zweite Spiel gefallen? Ist dir irgendwas aufgefallen oder irgendwas?
War interessant tatsächlich. Also klar, es war schon im Voraus klar, nachdem du 2-1 im Hinspiel gewinnst, dass du nicht zu 100% oder mit 100% dabei bist, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass du schon primär darauf den Fokus legst, es klar zu gewinnen, aber du hast auch ein drittes Spiel zu Hause, sage ich jetzt mal aus Sicht von Miami. Und für Atlanta war das ja ein Do-or-Die-Spiel. Heißt, du musst dieses Ding unbedingt in den 90 Minuten gewinnen. Elfmeterschießen wäre eigentlich auch Worst-Case-Szenario. Du hast mit Messi, Suarez, Jordi Alba, Busquets und wie sie alle heißen, erfahrene Schützen, die selbst einen Mann wie Brad Guzan alt aussehen lassen. Und älter aussehen lassen, als er ja schon ist.
Allerdings muss man sagen, in den letzten zwei Spielen haben sie ihn jetzt nicht besonders alt aussehen lassen.
Definitiv, im Gegenteil. Da hat er Brad Guzan alles gehalten, was er konnte. Also, wäre Atlanta jetzt schon irgendwie nicht mehr Teil der MLS-Playoffs, dann lägst definitiv nicht an ihm. Der hat diesen Laden hin zusammengehalten und ist auch meiner Meinung nach Grund dafür, dass Atlanta einer der besten Defensiven stellt. Und davon natürlich auch nicht vergessen.
Für Atlanta bedeutet die Partie jetzt ja gut, für beide Teams bedeutet die Partie, die jetzt kommen wird, logischerweise auch do or die. Was glaubst du, wer macht es? Miami hat natürlich den Heimvorteil. Atlanta hat Brad Guzan, vielleicht auch ein bisschen mehr Playoff-Erfahrung. Wer zieht am Ende?
Ich gehe mit Miami. Das hat für mich zwei, beziehungsweise drei Gründe, die ich jetzt auch nenne. Erster Grund ist ganz klar Heimspiel. Ich meine, auch wenn, und egal wer das Heimspiel hat, der hat diesen kleinen Vorteil, gerade auch im dritten Spiel. Punkt Nummer zwei, Playoffs-Erfahrung hin oder her, du hast einen Messi im Team. Messi, einen Busquets, Jordi Alba und wie sie alle heißen, die haben schon Titel gewonnen, das ist krass. Also machen wir uns nichts vor, die brauchen keine Playoffs-Erfahrung, die wissen, was das heißt, ein K.O.-Spiel zu bestreiten, wo es um alles geht. Und Playoffs in der Champions League oder dieses Best of Three, klar, Champions League hast du mal ein bisschen was anderes, aber da hast du auch zwei Spiele in der K.O.-Phase, deswegen ist es denen eigentlich bewusst, um was es geht. Und Punkt Nummer 3, Miami ist einfach nicht umsonst Supporter-Shield-Sieger und wenn die das umsetzen, was sie auch in den ersten zwei Spielen gemacht haben, nämlich Chancen rausspielen, dann werden die sich belohnen. Ich glaube zwar auch, dass Greg Gasol wieder einen guten Tag haben wird, aber wenn da auch nur 2, 3 Tore reinflutschen, was möglich ist bei der Quantität an Chancen, dann macht Miami das locker. Also ich sage, es wird am Ende sogar ein 3-0.
Ich würde nicht mal widersprechen, dass Miami das macht. Aber Atlanta hat natürlich irgendwie als Underdog in dem Fall vielleicht auch den Vorteil, dass sie da mit ein bisschen Trick eventuell sich doch nach vorne spielen können. Aber warten wir es mal ab.
Was ist ein Match, oder was für ein Matchplan für Atlanta? Deiner Meinung nach können wir auch mal kurz erwähnen, weil es gibt da sicherlich das ein oder andere Szenario, wo Atlanta gewinnt. Würdest du sagen, gut, die sollen den 0 halten, vielleicht flutscht vorne eins rein, beziehungsweise sogar auf Elfmeterschießen hoffen, oder gibt es da noch ein anderes Szenario?
Also in meinen Augen wäre es fatal, wenn sie sich hinten reinstellen würden, nach dem Motto, erstmal die Null muss stehen, sondern in meinen Augen müssten sie als wichtigsten Punkt nach vorne Tore machen. Natürlich, hinten muss auch stehen, klar, aber sie dürfen sich eben nicht hinten einkeilen und dann hoffen, dass kein Tor fällt, sondern der Matchplan muss definitiv auch ins Offensive gehen und wenn sie dann sich Chancen erarbeitet haben, ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dann kann man auch mal ein bisschen mehr Platz haben im Spiel und das ein oder andere Tor machen. Gehen wir mal zu einer Partie, die ebenfalls in die dritte Runde gehen wird, nämlich Orlando gegen Charlotte. Die erste Begegnung war ja zu Hause bei Orlando 2-0 für die Gastgeber ausgegangen. Die zweite Partie ist 0-0 ausgegangen. Danach ging es sofort ins Elfmeterschießen. Das hatten wir in der letzten Folge falsch gesagt. Wenn es ein Unentschieden gibt, dann zählt das Unentschieden als solches nicht, sondern dann geht es danach direkt ins Elfmeterschießen und das entscheidet dann, wer die Partie gewinnt oder verliert. Und in dem Fall war Orlando das Team, was verliert, weil sie im Elfmeterschießen, nicht das gemacht haben, was sie machen sollten, nämlich extrem schlecht geschossen haben. Von 4 sozusagen Anläufen auf das Tor haben 3 nicht gesessen. Für Charlotte, die 3-mal den Ball drin hatten, war das dementsprechend sehr einfach. Es geht also für beide Teams ins dritte Spiel. Für Charlotte war das meines Erachtens nach der erste Playoff-Sieg.
Ja, ist ja nicht schwer, wenn die erst seit kurzem dabei sind.
Ja. Aber was sagst du? Wer macht's?
Orlando war halt echt schon nicht gut im zweiten Spiel. Also, ich glaube, Charlotte nimmt das Momentum aus Spiel 2 mit. Die sind jetzt heiß motiviert, die wissen, aha, wir können was holen, es kann was gehen und die kommen weiter.
Meine Theorie ist, dass Orlando die Taktik versucht hatte, hinten bleibt die Null, aber ansonsten entspannen wir uns, weil wir haben ja die erste Partie gewonnen und wenn wir das Ding jetzt hier mit 1-0 gewinnen, reicht es ja auch aus. Blöd ist halt nur, wenn du gar kein Tor schießt, der Gegner auch kein Tor schießt. Insgesamt war das eher eine Partie, wo es zwar seine Chancen gab, aber wo jetzt nicht die krassesten Torchancen irgendwie mit dabei waren. Da müssen beide Teams auf jeden Fall im dritten Spiel nochmal ordentlich dazulegen. Ja, und sollte es nochmal zu einem Elfmeterschießen kommen, das sollte man vielleicht im Training mal probieren.
Entweder das oder aber sie wechseln einfach keine Spieler ein. Oder dass kein Einwechselspieler Elfmeterschießen.
Auch möglich. Gehen wir mal in eine weitere Partie, die ebenfalls in die dritte Runde gehen muss. ebenfalls aus dem Osten. Im Osten ist man sich irgendwie nicht so richtig einig geworden. Und da sprechen wir über Cincinnati gegen den New York City FC. Die erste Partie hatte Cincinnati mit 1-0 gewonnen. Die zweite Partie haben sie mit 3-1 verloren. Und was mir da aufgefallen ist, ist, Cincinnati hatte wahnsinnig gute Chancen. Die hatten auch als erstes Team die Möglichkeit, überhaupt in Führung zu gehen, mit einer wirklich sehr, sehr guten Chance. Aber man war wirklich fahrlässig, dass man dann den Ball einfach direkt auf den Torhüter geschossen hat. Und für Matt Friese waren diese Schüsse dann super leicht zu halten. Oder dass man nicht den Blick nochmal nach oben wendet, wo denn jetzt genau das Tor ist und dann knapp daran vorbeischießt. Alles so richtig ärgerliche Sachen, die dich dann am Ende aber den Sieg kosten. Beispielsweise so ab der 80. Minute hatten sie nochmal so 2, 3 wirklich richtig gute Chancen. Wieder daneben oder wieder direkt auf Freeze. Einfach blöd, weil das sorgte dafür, zu dem Zeitpunkt stand das 2-1, man hätte also noch den Ausgleich machen können, dann wäre man ins Elfmeterschießen gegangen, da hat man dann vielleicht noch eine gute Chance. Das sorgte aber dafür, dass zu dem Zeitpunkt der New York City FC mit 2-1 führte. Und dann gibt es eine Szene, die reiht sich in die Reihe auch ziemlich dumm ein, wenn man als Verteidiger der Meinung ist, man müsse den Gegner im eigenen Strafraum niederringen, was jeder sofort gesehen hat und logischerweise zum Elfmeter führte. Und ja, der Elfmeter saß, dementsprechend stand es dann 3-1 und die Partie war durch. Das darf auf gar keinen Fall passieren und ist so in der Kombination mit den vielen Torchancen, die sie zuvor hatten, völlig berechtigt, dass sie diese Partie verloren hatten.
Ich weiß es gerade gar nicht, hatten wir über das erste Spiel gesprochen, in der letzten Folge, oder ist es erst nach Redaktionsschluss?
Es kann sein, ich glaube, es war erst nach Redaktionsschluss gewesen.
Weil ich habe noch eine Szene und ich weiß nicht, wie du zu der Szene stehst. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal mehrmals angeschaut. Die rote Karte von Gray im ersten Spiel in der Nachspielzeit.
Die hatte ich nicht gesehen, erzähl mal.
Es gibt einen Zweikampf zwischen ihnen und Acosta und die sind noch 5 Meter vom Ball weg oder so. Und Acosta geht halt mit seinem, Gray, holt halt, fährt halt ein bisschen mit dem Ellenbogen aus, aber trifft ihn halt nicht im Gesicht, sondern wirklich nur an seinem Ellenbogen. Also quasi Ellenbogen an Ellenbogen mehr oder weniger. Und Acosta spielt halt den sterbenden Schwarm, fasst sich ins Gesicht, als hätte der gerade übelst die Bombe bekommen. Und Gray sieht halt rot. Und ich bin der Meinung, Bullshit. Also, ist war schon vorbei, das Spiel und so weiter, aber ich weiß, warum es eine rote Karte gab, aber unglaublich. Also, ihr könnt euch die Szene gerne selber mal anschauen. Ach, da fehlen mir die Worte. Also ich weiß nicht, mit welcher Begründung es da wirklich rot gab. Schau es dir gleich in der Pause an, Anne. Das, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen der Meinung, dass es ja zu harmlos ist, beziehungsweise nicht reicht, oder dass der Costa da viel zu viel draus macht und den sterbenden Schwan spielt, weil er hat ihn halt nicht im Gesicht getroffen. Aber sonst, zum Spiel, wie du gesagt hast, für Cincinnati ist es ärgerlich. Wir müssen auch ins Entscheidungsspiel. Wer es macht, ganz klar Cincinnati. Nee, warte, ich habe New York City FC gesagt, dass sie es machen. Deswegen muss ich ja mit New York City FC gehen.
Man muss schon sagen, der New York City FC hat zumindest jetzt in der letzten Partie erheblich besser gespielt. Und Cincinnati hat sich da wirklich, also, die waren an dem Tag in keiner guten Verfassung.
Mir ist egal, wer irgendwie gewinnt, wer aber Miami schlägt, hat das Ding verdient.
Schauen wir mal, wie es endet.
Wie es endet.
Ich habe mir die Szene jetzt mal angesehen. Das Problem ist, glaube ich, nicht unbedingt, also er trifft ihn schon so ein bisschen im Gesicht, mit der Hand zumindest. Der entscheidende Punkt ist aber, er guckt Acosta dabei schon ganz bewusst an. Er sieht ihn direkt neben sich und holt aus zum Schlag. Und in dem Fall ist es einfach die Absichtlichkeit. Also, es ist eine Tätigkeit. Du kannst die Absicht da ganz klar erkennen, von daher finde ich Rot da in Ordnung. es ist halt wahnsinnig blöd. Genauso wie eben im eigenen Strafraum den Gegner niederringen. Ist genauso dämlich. Ja,
das ist auch dämlich.
In beiden Fällen musst du mit der Konsequenz leben.
Ja, das stimmt natürlich.
Die Frage ist, wollen wir noch das eine Spiel, beziehungsweise, ja, wir machen noch die eine Begegnung da aus der Eastern Conference fertig. Columbus Crew gegen die Red Bulls. Was sagst du dazu?
Ist doch dein Team, dein Spiel. Ich belasse den Vortritt.
Ja, wollte ich dir mal ausnahmsweise lassen.
Okay, nein, ich rede über dein Team, du über mein Team nachher, okay? Also, ich hätte wirklich für jedes Team irgendwie argumentieren können, dass das Team weiterkommt oder das Team weiterkommt. Ich meine, wir haben es selbst für Atlanta gut argumentieren können, dass die es noch schaffen könnten. Dass Charlotte oder Orlando und so weiter. Selbst Colorado, habe ich gesagt, kommt weiter. Und siehe da, was passiert ist. Aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass Columbus gegen New York Red Bulls, dass New York Red Bull weiterkommt. Hätte ich nie für möglich gehalten. Also, ich bin auf allen Ebenen enttäuscht von diesem Verein, weil es in meinen Augen der Verein ist, der die besten Chancen hätte, um Miami zu schlagen.
Die Crew?
Ja.
Naja, wenn du es gegen ein Team, was in den Playoffs einfach absoluter Crap ist, nicht schaffst, nicht mal ins dritte Spiel zu kommen.
Ja, da hast du es nicht verdient.
Dann würdest du es auch nicht schaffen, Miami zu besiegen. Und also es ist ja noch nicht mal so, dass sie schlecht verloren haben. Sie hatten ihre Chancen, beispielsweise gerade im ersten Spiel war das ja überhaupt nicht schlecht, was sie da gemacht haben. Und sie hatten ja auch erheblich mehr Torchancen. Gut, da hatten auch wahnsinnig viel Ballbesitz und haben da sehr viel versucht. Am Ende sind sie, an der einen Stelle hatten sie Pech, da ging dann der Ball gegen den Pfosten, an der anderen Stelle oder sehr oft hat Carlos Coronel da wirklich sehr, sehr stark gehalten. Das sind so ein bisschen die Playoffs der Torhüter, habe ich so den Eindruck. Und in der zweiten Partie, da hatten sie ja dann sogar noch mal Glück, dass sie in der 98. Minute da den Ausgleich zum 2:2 gemacht hatten. Also, weiß ich nicht, irgendwie der Matchplan von der Crew hat nicht so richtig funktioniert, während der Matchplan vor allem im ersten Spiel von den Red Bulls überraschend gut funktioniert hatte. Und ja, das Elfmeterschießen war dann für die Crew einfach auch so ein bisschen Pech. Das passiert, da muss man dann irgendwie mit leben. Aber ja, sehr, sehr bitter für die Crew. Für die Red Bulls Glück. Glaube ich jetzt, dass sie in der nächsten Runde großartig weiterkommen? Eher nicht. Wie gesagt, das ist ein Team, die in den Playoffs nie besonders erfolgreich waren. Nie erfolgreich waren. Dementsprechend habe ich da wenig Hoffnungen. Es könnte aber übrigens eine ganz interessante Mischung passieren, weil, ja, wenn der New York City FC weiterkommt, dann wäre die Partie New York City FC gegen die Red Bulls. New York City FC hätte bei zwei Spielen das Heimrecht. Wenn es dann Best of Three gibt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall.
Spielt ihr nicht gegen Miami?
Nee, ich meine, dass die Red Bulls gegen den Gewinner von. Ja, genau. Die Red Bulls müssen gegen den Gewinner von Cincinnati gegen New York City FC ran. Und okay. Miami muss mit gegen den Gewinner zwischen Orlando und Charlotte ran. Sollte der New York City FC weiterkommen, haben sie mal wieder ein Stadionproblem, weil ja Playoffs sind. Beziehungsweise sind die nicht Playoffs. Es sind irgendwelche Musikveranstaltungen oder sowas oder irgendwelche Termine im Yankee Stadium. Ich glaube, irgendein College Baseball Team, so heißt die Sportart, spielt im Yankee Stadium oder so. Und im City Field ist irgendeine Musikveranstaltung, irgendwie sowas ist da. Weshalb höchstwahrscheinlich der New York City FC zu den Terminen gar nicht bei sich spielen kann. Und wenn sie Pech haben, müssten sie ihre Heimspiele in der Red Bull Arena austragen, was eine ganz interessante Mischung wäre. Wobei ich dann für sie hoffe, dass sie noch genug würde haben, sich lieber irgendwo ein anderes Stadion zu suchen, als in so einem Spiel im Stadion des Gegners zu spielen. Hast du ansonsten noch was zur Eastern Conference?
Nee.
Dann machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
Er sah aus wie der Weihnachtsmann. Dicker Bauch, Rauschebart, lächelte meist freundlich in die Kameras, doch sein Äußeres täuschte. Denn Chuck Blazer war kein Sympath, sondern einer der größten Kriminellen, die die Fußballbranche je erlebt hat. Korrupt bis in die Bartspitzen klaute er mehr als 20 Millionen Dollar und 2 Champagnergläser der Queen. Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich muss übrigens zur Eastern Conference noch was nachschieben. Es ist das erste Mal seit 2018, dass die Red Bulls im Conference-Semifinale sind oder Halbfinale. Also auch schon wieder ein bisschen länger her. Und die Fans...
Ich habe auch noch eine Kleinigkeit.
Können wir gleich. Die Fans von Columbus Crew hatten bei ihrem Heimspiel ein schönes Typho gebastelt, auf dem sozusagen sie einen Bullen reiten. Das haben die Red Bulls-Fans ebenfalls übernommen und daraus quasi ein Rodeo-Reiten gemacht, nur halt, dass in dem Fall der Rodeo-Reiter nicht gewonnen hat. Fand ich aber ganz gut, wie beide Fangemeinschaften da aufeinander reagiert haben, aber trotzdem in einem sehr niveauvollen Bereich. Was wolltest du nachschieben?
Es könnte sein, dass alle Teams, die im Osten weiterkommen, also im Conference-Halbfinale stehen, der Eastern Conference, dass das Teams waren, die 2 Auswärtsspiele hatten, beziehungsweise die mit dem Auswärtsspiel gestartet haben und Platz 5 oder schlechter sind. Heißt, wir haben Charlotte, die es noch schaffen können. Wir haben New York City FC, die es noch schaffen können. Die Red Bulls haben es getan und Atlanta kann es noch schaffen. Jetzt kommt aber das Interessante. Ich meine, klar, wäre natürlich cool, wenn nun der Underdog gewinnt. Wenn dem so wäre, dann könnte es sein, dass Minnesota im Falle des Erreichen des Finales des MLS Cups, dass Minnesota ein Heimspiel hat und ist als 6. Platzierter der MLS.
Was waren die in der Gesamttabelle für ein Platz?
Weiß ich nicht, aber die haben halt 52 Punkte und kein anderes Team hat mehr als 52 Punkte. Aus dem Osten.
Mhm.
Von daher.
Na gut, also Orlando wäre über ihn aus dem Osten.
Ja, aber Orlando ist der 4.
Die Crew ist raus. Ja. Na, mal sehen.
Aber ich springe natürlich nach Heimspiel von den Sounders.
Mal in den Westen. Und fangen mit einer Partie zwischen Kalifornien und Kanada an. Nämlich der LAFC spielte ja zuerst zu Hause gegen Vancouver. Ich glaube, die Partie hatte noch nicht stattgefunden, als wir beim letzten Mal aufgenommen hatten. Das endete mit 2-1. Und ich finde, es war überraschend knapp. Also ich habe eigentlich vom LAFC eher noch eine stärkere Partie erwartet. Zumal das am Ende einfach nur auch ein bisschen Glück für sie war, dass sie da nicht mit einem Unentschieden bzw. Elfmeterschießen oder einer Niederlage rausgegangen sind. So extrem dominierend empfand ich sie nicht. Und das hat sich in der zweiten Partie irgendwie so ein bisschen wiedergegeben. Da mussten sie dann in Vancouver ran. Und diese Partie endete mit 3-0. Allerdings, und das ist das Bittere daran, der LAFC hat 2 Tore geschossen. Da eines der beiden Teams ja der künftige Gegner der Sounders sein wird, was sagst du zu ihnen? Und wer macht's?
Ich glaube, es ist eindeutig. Also, was heißt eindeutig? Wenn du sowas durch Playoffs klar wurde, dann, dass jeder jeden schlagen kann, ist natürlich klar. Ich meine, es ist nur ein Spiel und jeder kann in diesem einen Spiel mal einen Ausrutscher haben. Am letzten Endes glaube ich aber trotzdem, dass das eine klare Sache für den LAFC wird. Es ist einfach das Heimspiel, was sie haben. Es ist einfach das Wetter, was sie haben. Sie haben eine gute Fanbase. Und all das wird am Ende der Grund sein, warum die Sounders kein kleines Derby haben, sondern gegen den großen LAFC spielen. Und am Ende war das ja auch zielführend, ein Sieg gegen den LAFC für den Stern Nummer 2. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir auch den dritten Stern holen und uns LAFC auf dem Weg dahin begleiten wird, beziehungsweise gegen uns ausscheiden wird.
Was dem LAFC logischerweise nicht nochmal passieren darf, sind die beiden Eigentore, die zum Teil natürlich, also war auch Pech dabei, klar. Aber das ist äußerst ungünstig, wenn dir das in einer Playoff-Partie passiert. Und die jetzt dritte Partie ist dann auch ihre entscheidende letzte Partie. Also wer sich da solche Fehler erlaubt, wird am Ende dann in den Urlaub fahren. Vancouver, muss ich sagen, überrascht mich in diesen Playoffs. Also die machen es durchaus besser, als ich es erwartet habe. Wenn man sich ansieht, dass sie doch den durchaus starken LAFC da als Gegner haben. Aber ja, auch ich würde eigentlich damit gehen, dass der LAFC, sie haben Heimrecht und sie haben eigentlich den stärkeren Kader, dass sie das machen sollten. Springen wir mal zu den Sounders gegen Houston. Das waren zwei Partien, die absolut unspannend waren, ehrlich gesagt, und die, ehrlich gesagt, ziemlich enttäuschend waren. Also die erste Partie endete mit 0-0. Und in dieser Partie gab es eine rote Karte in der zweiten Halbzeit. Danach ging es dann ins Elfmeterschießen und in dem Fall war es bei Houston eine Person, die nicht getroffen hatte. Bei den Sounders, da hat man offensichtlich im Training immer brav ans Elfmeterschießen mitgedacht, gab es da keine Probleme, die wussten, wie man den Elfmeter anzutreten hat und haben da souverän ihre Tore gemacht. Dementsprechend ging die erste Partie für die Sounders aus. Die zweite Partie endete auch wieder im Unentschieden. 1-1 in dem Fall. Und was mir in dem Fall aufgefallen ist, Houston war in meinen Augen schon das stärkere Team in dieser Partie. Sie hatten die besseren Chancen. Sie hatten erheblich häufiger den Zug zum Tor. Und ich fand sie spielerisch wirklich besser. Es gab zwei entscheidende Szenen. Eine vor allem. Oder nee, es gab zwei entscheidende Personen, die dafür gesorgt haben, dass diese Partie 1-1 endet. Person 1 ist Hector Herrera, der es geschafft hat, in der 65. Minute war es, glaube ich, eine gelbe Karte zu bekommen. Und dann hat er sich so über diese gelbe Karte aufgeregt, hat mit dem Schiedsrichter diskutiert, was er an sich schon nicht besonders clever ist, aber er drehte sich dann weg oder der Schiedsrichter drehte sich weg. Die Situation war eigentlich beendet. Und dann war er der Meinung, er müsse den Schiedsrichter anspucken. Der Schiedsrichter selbst hat es gar nicht mitbekommen. Aber der Videoschiedsrichter hat es gesehen, hat seinen Kollegen darauf aufmerksam gemacht. Der hat sich die Aufnahmen dann auch nochmal angesehen. Und daraufhin gab es die rote Karte. Also gelb wurde geändert in rot. Völlig zu Recht. Und extrem dämlich. Weil danach es für die Sounders natürlich erheblich einfacher wurde, mit einem mehr auf dem Platz. Wer in meinen Augen der stärkste Mann an dem Tag bei den Sounders war, war Stephen Fry, der sehr, sehr viel gehalten hat und ohne den diese Partie an dem Tag definitiv anders ausgegangen wäre. Im späteren Elfmeterschießen hat er ja zwei Bälle gehalten. Einmal wurde es zurückgenommen, weil er ein Stück nach vorne, also ein Stück vor der Linie dann stand. Aber man muss auch sagen, der Anlauf, ich weiß gar nicht mehr, wer der Schütze war, war jetzt auch nicht der feinste, sagen wir es mal so. Beim zweiten Mal wurde er dann verwandelt. Allerdings, irgendwann löste es sich dann auf. Stephen Fry konnte einen Ball parieren. Das hat dann gereicht für die Sounders, um weiterzukommen. Es gab noch eine weitere Person, Christian Waldan, der zwei Tore gemacht hatte, war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Er war derjenige mit zwei Toren. Erst eins für die Sounders Und dann in der Nachspielzeit, in der 96. Minute, auch noch eins für Houston. So ein bisschen resultierend aus einer Ecke heraus, kommt der Ball da nochmal an ihn ran. Pech. Sehr viel Pech, aber auch bitter. Was sagst du zu den Sounders? Bist du zufrieden?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wessen rote Karte eigentlich wirklich dümmer ist. Also, und ich weiß es immer noch nicht. Also, wenn Houston sich bei zwei Spielern bedanken darf, kann man rot sehen. Also, das ist ja wirklich eine dümmer als die andere. Also, du kriegst einmal für Unsportlichkeit rot, was erstmal, also du musst es ja erstmal schaffen, wegen Unsportlichkeit rot zu kriegen. Also, das ist ja wirklich eine Seltenheit. Und wenn du dann noch für eine Tätigkeit auch noch rot bekommst in einem anderen Spiel, dann hast du dein Bingo gerade komplett. Also, es ist einfach nur dämlich. Ansonsten, du musst aufpassen. Ich meine, du hast jetzt einen anderen Gegner. Du hast entweder Vancouver Whitecaps, die dich schlagen wollen, die bissig sind, oder du hast den LAFC. Nochmal ins Elfmeterschießen würde ich nicht gehen wollen. Und nochmals, den Anker als Schiri haben auch nicht.
Ach, das erklärt die vielen Karten. Okay. Wobei, die Sounders sind doch in der zweiten Partie. Achso, da war auch Villarreal der Schiedsrichter. Ja. Aber es gab nur 4 gelbe Karten für sie. Und eine gelbe und eine rote Karte für Houston.
Ja, und?
Das ist aber wenig für Ted.
Ja, für Ted-Verhältnisse ist das wenig, aber die rote Karte macht ja auch viel aus.
Ja, das stimmt. Aber da konnte er halt auch nicht anders. Und übrigens auch in der Partie hatte Herrera eine gelbe Karte bekommen. Also er war der Spieler von Houston, der die andere Karte bekommen hat. Stabile Leistung, muss man sagen. Springen wir mal zu einem Team oder zu einer Partie, die mit den gleichen Ergebnissen endete, wie diese Partien zuvor, nämlich Real Salt Lake gegen Minnesota. Und was man da sagen kann, die erste Partie endete 0-0, die zweite Partie 1-1. Erste Partie, reichlich bitter. Beide Teams haben so ihre Chancen, hat am Ende nicht gereicht für ein Tor, deswegen geht man ins Elfmeterschießen. Das lief für Minnesota oder anders formuliert. An sich lief es für beide Teams erstmal gleich. An gleicher Stelle haben jeweils die Schützen verschossen. Dann am Ende ist Real Salt Lake das Team, was da Pech hat, weil nochmal einer verschossen hatte und Minnesota zu dem Zeitpunkt schon getroffen hatte. Dementsprechend war das erste Spiel für Minnesota, was bei Real Salt Lake stattgefunden hatte, der Sieg. In der zweiten Partie, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Tore, ob die so krass waren, aber ans Elfmeterschießen. Und das war ja nun wirklich echt, es war kein Tag für Real Salt Lake im Elfmeterschießen. Auch bei ihnen von 4 Schützen haben der zweite, dritte und vierte Schütze jeweils nicht getroffen. Da war es auch egal, dass Real Trap bei Minnesota nicht getroffen hatte, weil wenn zuvor schon 2 weitere es nicht geschafft haben, ist es halt bitter. Bedeutet, beide Spiele sind im Elfmeterschießen ausgegangen, beide Spiele konnte Minnesota für sich entscheiden und ist deshalb in der nächsten Runde. Sie treffen dort auf den Sieger von LA Galaxy gegen die Colorado Rapids. Wie liefen denn da die Spiele?
Ich sag mal so, ich habe, glaube ich, mit meiner Prognose ein bisschen ins Klo gegriffen. Also, wir hatten ja schon das Hinspiel, das klare 5-0 für die Galaxy. Und im Rückspiel, ich weiß nicht, ob es da draußen irgendein Colorado-Fan gibt oder gab. Aber auf alle Fälle, es sind die Playoff-Träume ausgeträumt. Beziehungsweise, obwohl das Spiel nach Halloween stattgefunden hat, hat man in Colorado Angst vor einer Kleinigkeit oder vor etwas, was sich Nachspielzeit nennt. Weil die haben 3 Gegentore in beziehungsweise 3 Gegentore nicht in der regulären Spielzeit bekommen. 1 vor der Halbzeit in der Nachspielzeit und 2 tatsächlich in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.
Ja. Ich glaube, die Angst lässt sich auch durchaus in einen Namen fassen, nämlich Pulk, der mal wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hatte. Das muss man ihm auch lassen. Gerade in der zweiten Begegnung, die letzten beiden Tore waren dann von ihm. Und in der ersten Begegnung hatte er auch 2 Tore mit dabei. Ich überlege gerade, er hatte auch Vorlagen. Ja, eine Vorlage war mit dabei. Also, LA Galaxy auf jeden Fall sehr, sehr stark. Sie haben das gezeigt, was sie die Saison über schon gezeigt haben, warum sie eigentlich auch bis zum letzten Spieltag auf Platz 1 der Western Conference waren. Und sie haben die Rapids da quasi zum Frühstück verspeist. Das war gar kein Problem, das war völlig ungefährdet. Und sie sind dann dementsprechend der nächste Gegner für Minnesota, die ja jetzt bis dato in den Playoffs gerade mal ein Tor geschossen hatten, während LA Galaxy 9 Tore geschossen hatte und nur ein Tor zugelassen hat. Das wird für Minnesota auf jeden Fall richtig schwere Arbeit werden.
Ich glaube, wir müssen uns über eine Szene unterhalten in diesem Spiel, zumindest in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine.
Welche meinst du?
Die vom 1-0, die Szene.
Ja.
Hast du es gesehen?
Vor Tagen schon.
Jetzt Zach Steffen will Ball weghauen, schießt halt den Spieler von der Galaxy an.
Oh,
Ball geht halt ins Tor. Also, die Gegentore, die Rapids bekommen haben, waren auch phasenweise echt ärgerlich, beziehungsweise du siehst als Keeper maximal dämlich aus, willst einen Ball wegschießen und der Stürmer springt halt rein und der Ball geht halt irgendwie ins Tor. Also in 99 Fällen schießt du den an und es gibt einen Wurf, es gibt einen Abstoß oder sonst irgendwas und es ist halt der eine Fall aufgetreten, wo der Ball halt ins Tor reinkullert.
Vor allem,
aber also, was willst du machen?
Sein Gegenspieler springt ja noch nicht mal wirklich in ihn rein, sondern Steffen schießt ihn so an. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht war, ob es ein Versehen war. Auf jeden Fall ist da wirklich der Worst Case entstanden. Richtig bitter für ihn. Ja, die Szene ging auf jeden Fall auch durchs Internet. So viel kann man schon mal sagen.
Definitiv.
Was würdest du sagen? Was wird jetzt die Partie bei den dritten Partien sein, die am spannendsten wird? Und was wird dann die Partie in der nächsten Runde sein, die man unbedingt sehen sollte?
Ich glaube, am spannendsten wird tatsächlich Cincinnati gegen New York City, FC. Und in der nächsten Runde, was man definitiv anschauen müsstest, wäre natürlich das Derby zwischen den Red Bulls und dem New York City FC. Also, dafür kein Weg dran vorbei, dass du das Spiel verpassen solltest. Du natürlich sowieso nicht, aber als neutraler Fan so ein Spiel niemals, niemals verpassen.
In der Red Bull Arena dann.
Ja. Heimspiel trotz Auswärtsspiel.
Ja, witzig wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, die Partie zwischen Vancouver und dem LAFC dürfte recht einseitig werden. Also ich vermute, der LAFC wird da schon ziemlich dominieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass durchaus auch Atlanta gegen Miami eine spannende Partie wird, weil Miami mit Abstand die meisten Chancen haben wird. Aber ich vermute, dass Atlanta da Mann und Maus in den Ball werfen wird, damit der nicht ins Tor geht. Und dass sie jede kleine Chance, die sie irgendwie Richtung Tor kriegen, auch nutzen wollen. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da die eine oder andere hitzige Szene geben könnte. entweder das oder Atlanta lässt sich komplett frühstücken und das wird eine ganz doofe, langweilige Partie werden, was ich nicht hoffe. Und dann definitiv Cincinnati gegen New York City FC ist, glaube ich, so die ausgeglichenste Partie, die wir jetzt erleben werden, wo man nicht per se sagen kann, wer da jetzt am Ende gewinnt. Ich glaube, die Fans vom von Cincinnati sind wahnsinnig heiß auf die Partie. Die haben Bock. Und man muss schauen, ob die Stimmung dann aufs Team übergeht, damit sie dann die letzte Partie hoffentlich auch höher als 1-0 gewinnen, weil so ein 1-0 ist über die Partie hinweg auch ein bisschen dürftig und ein bisschen zu spannend für so eine Phase der Playoffs. Hast du ansonsten noch etwas?
Ich habe nichts mehr.
Dann würde ich nämlich sagen, soll es das schon für heute gewesen sein. In der nächsten Woche hören wir dann mal, wie die dritten Partien ausgegangen sind. Und ich überlege gerade, haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die anderen Partien noch nicht stattgefunden. Da hat sie sich Pulk ja auch ein wenig drüber aufgeregt, dass sie jetzt irgendwie 2 Wochen warten müssen oder 3 Wochen, bis die nächste Partie ist. Heißt, in der nächsten Folge hören wir dann, wie sich die dritten Partien entschieden haben und wer da letztendlich auf wen treffen wird. Bis dahin, gebt uns wie immer gerne Feedback oder eure Einschätzungen, wie diese Partien ausgehen werden. Das könnt ihr machen auf Instagram unter MLS Supporters Germany, auf Twitter unter dem gleichen Namen, auf Twitter ebenfalls unter US Soccer News oder auch beziehungsweise Box to Box auf Facebook unter US Soccer News. Bis dahin, viel Erfolg an alle Teams, die noch weiterspielen mit der dritten Partie. Und wir hoffen mal, dass wir sehr spannende Partien bekommen. Und dann bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.